Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Als hätten wir es geübt vorhin. Wunderbar. Ja. Er ist wahrhaftig auferstanden und er ist leibhaftig auferstanden. Danke dir. Nicht nur in unseren Herzen, sondern er ist real, er ist physisch leibhaftig auferstanden. Ein Kind hat Geburtstag und bekommt ein schön verpacktes Geschenk mit so einer tollen glitzernden Schleife. Das Geschenkpapier glitzert, reflektiert, hat die tollsten, buntesten Farben. Und das Kind nimmt es in die Hand, es ist ganz leicht, es schüttelt vorsichtig daran und öffnet es und nichts ist drin. Das Geschenk ist leer. Wie wird sich dieses Kind nun fühlen? Wie waren seine Erwartungen? Wird es mit dem Inhalt des Geschenkes klarkommen? Auf die Art, naja, dann halt nicht. Also ich denke, wenn es eines von meinen Kindern wäre, dann würde die Empörung lautstark zu hören sein. Mir ging es in meiner Kindheit ähnlich. Wenn mir etwas versprochen wurde, ja, also wenn ich zum Beispiel darum gebettelt habe, meine Eltern mögen mir was vom Einkaufen mitbringen oder irgendwas der Art, und die Eltern, die haben dann manchmal Ja gesagt, um den bettelnden Knirps zu beschwichtigen, haben sie dann aber vergessen, ne? Dann war ich enttäuscht. Und mein Vertrauen war irgendwie eingeknickt. Wie würde es dir gehen mit so einem schönen, aber leeren Geschenk? Vielleicht ein Versprechen, das dir mal gemacht wurde und nicht eingehalten wurde. Etwas, worauf du dich gefreut hast. Stellen wir uns vor, was wäre denn, wenn die Osterfeiertage mit Karfreitag zu Ende wären? Und es also keinen Ostersonntag gäbe. Was hätte das für Konsequenzen? Ich denke, Karfreitag ist ohne Ostersonntag unvollständig. Wie so ein wunderschönes, verpacktes Geschenk ohne Inhalt. Doch ist es wirklich so wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und ist es überhaupt möglich, dass jemand von den Toten aufersteht? Und dazu wollen wir heute in Gottes Wort schauen. Es wurde ja bereits angekündigt. Wir beschäftigen uns heute mit einigen Passagen aus dem großen Auferstehungskapitel der Bibel, aus 1. Korinther 15. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Unser großer himmlischer Vater, wir danken dir, heute Morgen hier zu sein und gemeinsam an die Auferstehung deines Sohnes zu denken. Wir danken dir, dass du uns durch dein Wort belehrst. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ich lese 1. Korinther 15, ab Vers 1 bis 4. Ich weise euch noch einmal auf das Evangelium, die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls wärt ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Also in diesem Kapitel geht der Apostel Paulus auf die Auferstehung ein, und zwar sehr ausführlich, und zwar deswegen, weil es nicht für jedermann eine klare Sache war. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, eine Auferstehung von den Toten, das gibt es gar nicht. Das ist nicht neu nicht nur etwas, was wir in unserer Zeit hören, das gab es bereits schon in der Antike. Im Judentum gab es eine sehr einflussreiche Gruppe, die Sadduzäer, die aber eine Auferstehung von den Toten kategorisch ausgeschlossen haben. Auch Anhänger der oberen Schicht lehnten eine Auferstehung ab, wie zum Beispiel der König Agrippa, vor dem sich einmal der Apostel Paulus verantworten musste. Sie hielten diese Anschauung für unlogisch. Heute würden wir sagen, wissenschaftlich nicht bewiesen. Hintergrund dieser Denkschule war der Einfluss der hellenistischen, also der damals griechischen Kultur. Und manchmal ist es so, dass kulturelle Prägungen wie so ein Knoten in unserem Gehirn sind. Ja? Und wenn wir dann neue Glaubenssätze anstoßen wollen oder annehmen wollen, dann sind sie oft ein Hindernis. Und genau so erging es einigen der Gläubigen in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus schreibt in diesem Kapitel, Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also es gab offensichtlich Menschen in dieser Gemeinde, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Aber warum taten sich aus der Korinther Gemeinde Geschwister schwer damit, an eine leibhaftige Auferstehung Jesu zu glauben? Nun ja, in der Kultur, aus der sie stammten, der griechisch-hellenistischen Kultur, glaubte man nicht an eine leibhaftige Auferstehung. Ja, das Leben war ein Leben des Leidens, ja, vielleicht deswegen nicht, aber vor allem für die meisten Menschen wartete nach dem Tod ein schattenhaftes Existieren im Jenseits, in der Unterwelt. Dort wurden sie nach und nach vergessen, sie selber wurden vergesslich. Ihnen war wichtig, dass sie ein ordentliches Begräbnis bekamen, also entweder Bestattung oder Feuerbestattung. Und man gab den Toten einen Obolus mit, also eine Art Silbermünze, mit der er dann im Totenreich den Fährmann bezahlen konnte, der ihn über einen dieser Flüsse brachte. Und einer dieser Flüsse, Lethe genannt, aus ihnen tranken die Toten und vergaßen nach und nach ihr früheres Leben. Und diese Erinnerungen konnten nur aufrechterhalten werden, wenn ihnen jemand ein Opfer darbrachte. Und das Ganze führte dazu, dass sich in dieser Kultur so eine Art Ahnenkult oder eine Ahnenverehrung breit machte. Und ja, manche glaubten auch, dass die Seele im Jenseits eben so lange existierte, solange sich jemand an den Verstorbenen erinnerte, beziehungsweise ihn irgendwie verehrte. Und diese kulturelle Gewohnheit aus der griechischen Kultur hat dazu geführt, dass Christen in der Korinther Gemeinde sich gesagt haben, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, so wie früher, aber wir können es doch für verstorbene Verwandte taufen lassen und somit diese von der Verdammnis retten. Ja, so oder so ähnlich könnten sie gedacht haben. Und das erwähnt Paulus auch in diesem Kapitel, in Vers 29, da schreibt er, was haben sonst die davon, die sogar die Todestaufe auf sich nehmen, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden, warum sind die Gläubigen dann zu dieser Taufe bereit? Ja, macht ja keinen Sinn, sich für Tote taufen zu lassen, wenn Tote gar nicht auferweckt werden. So Paulus. Ich persönlich denke, dass es keine Auswirkungen auf einen verstorbenen Menschen hat, wenn man sich nachträglich für einen Toten taufen lässt, ja, oder sonstige Sakramente für einen Toten aufnimmt. Gott richtet schließlich jeden Menschen nach seinen Taten. Aber dennoch sehe ich in dieser Praxis, die damals in der Korinther Gemeinde wohl ausgeführt wurde, eine kulturelle Übernahme, in das Christentum oder anders ausgedrückt, man konnte sich nicht vom Ahnenkult lösen und hat dann eben christlich geformt oder hat eine christliche Form irgendwie daraus gemacht, aber einen Ahnenkult beibehalten. Etwas, was immer wieder im Verlauf der Kirchengeschichte geschehen ist, in der einen oder anderen Form. So, man kann hier aber auch deutlich erkennen, dass die Menschen in der Antike sich Gedanken gemacht haben über das Leben nach dem Tod. Das war ihnen also wichtig. Heute gilt die Auferstehung im Allgemeinen, also die Auferstehung von den Toten, als unwissenschaftliche Theorie. Einfach deswegen, sie lässt sich eben nicht beweisen, nicht verifizieren und sie lässt sich nicht widerlegen, also nicht falsifizieren. Ist es dann überhaupt rational, daran zu glauben? In seinem großen Auferstehungskapitel im 1. Korinther 15, in unserem Kapitel heute, bringt der Apostel Paulus zwei Hauptargumente, die für die Auferstehung Christi sprechen. Das erste Argument ist ein Indizienbeweis. Also die leibhaftige Auferstehung Christi wurde von sämtlichen Personen gesehen und bezeugt. Und das zweite Argument ist ein logisches Argument oder ein theoretisches Argument. Ohne die Auferstehung Christi ist das Christentum der größte Witz der Menschheitsgeschichte. Also im Prinzip sinnlos oder leer wie ein Geschenk, das zwar schön aussieht, aber keinen Inhalt hat. Schauen wir uns diese beiden Beweise einmal an. Der erste, der Indizienbeweis, den finden wir in 1. Korinther 15, Vers 8, 5 bis 8. Dort schreibt Paulus, Jesus, ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf, dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind, nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln, zuletzt erschien er auch mir, Paulus. Auf der Folie seht ihr mal eine chronologische Auflistung, wem Jesus alles erschienen ist nach seiner Auferstehung. Er ist also Menschen begegnet, der auferstandene Herr. Menschen haben ihn gesehen, Menschen haben ihn berührt, Menschen haben mit ihm gegessen und mit ihm Unterhaltungen geführt. Nun, wem ist Jesus zuerst begegnet nach seiner Auferstehung? Steht schon auf der Folie. Ja, es war Maria aus Magdala. Sie wollte zusammen mit anderen Frauen seinen Leichnam einsalben oder parfümieren. Paulus listet Maria gar nicht auf. Das hat nicht den Grund, dass er frauenfeindlich gewesen wäre, wie manchmal unterstellt wird, sondern es war halt einfach damals so, dass vor Gericht die Aussage einer Frau nicht so viel Gewicht hatte. Je nach Fall, aber im Grunde genommen war sie nicht gleichwertig der Aussage eines Mannes. Und deswegen listet Paulus Maria hier gar nicht auf, weil ihre Aussage leider keine Gültigkeit hatte. Sie war juristisch eben benachteiligt. Aber interessanterweise war Maria ein Test, und zwar für die Jünger. Das ist ganz spannend, weil Jesus begegnet ihr und er schickt sie zu den 11 Jüngern, die noch übrig geblieben waren. Sie soll ihnen Zeugnis von seiner Auferstehung geben. Das macht sie auch, sie geht hin, sie sagt ihnen, ich habe den Herrn gesehen und so weiter. Wir haben es vorhin gehört. Und die Jünger konnten sich nicht durchdringen, ihr zu glauben. Sie sind durch den Test durchgefallen. Und zwar alle komplett. Ja? Niemand hat ihr geglaubt. Und das, obwohl Jesus es ihnen vor seiner Kreuzigung angekündigt hatte. Sie haben Jesus nicht geglaubt und sie haben der Maria nicht geglaubt. Paulus erwähnt den Petrus zuerst. Und nach meinem persönlichen Bedauern, muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr schade, dass wir in der Bibel keine Details über diese Begegnung haben oder erfahren. Nur, dass sie halt stattgefunden hat, aber vielmehr nicht. Sie wird noch im Lukas-Evangelium erwähnt. Interessanterweise wird sie nicht im Markus-Evangelium erwähnt. Das Markus-Evangelium gilt als das Petrus-Evangelium. Petrus hat Markus beeinflusst. Dort wird sie gar nicht erwähnt. Und Ich habe mich so gefragt, was muss bei dieser Begegnung emotional in Petrus vorgegangen sein? Ja, dieser Kerl, der hatte vorher noch seinen geliebten Herrn verleugnet, hat bitterlich geweint, hat sich bis in den Boden geschämt und konnte es nicht mehr gut machen. Ja, sein Herr ist am Kreuz gestorben, er konnte es nicht mehr gut machen. Und dieser Kampf, der in Petrus war, ja, einerseits dieses Versagen, er, der so perfektionistisch war, der so kämpferisch war, der so immer so stark war, so gedemütigt, so enttäuscht von sich selber, und dann begegnet er Jesus nach der Auferstehung. Ja, wäre interessant gewesen, darüber mehr zu erfahren. Ich denke, Petrus' Gefühle sind in diesem Moment wirklich Karussell gefahren. Es war ein Rauf und es war ein Runter von Tränen und Freuden, Staunen und Dankbarkeit, Scham und Liebe, da war sicher alles dabei. Nach Petrus ist Jesus dem auserwählten Jüngerkreis erschienen, den 12, wie Paulus sie nennt. Von denen noch 11 übrig waren, Judas hatte sich ja selbst gerichtet, und diese hatten sich verkrochen, aus Angst vor den Juden die Tür verschlossen, ja, und genau über diese ließen die obersten Priester verbreiten, sie hätten den Leichnam Jesu gestohlen und würden verbreiten, er sei von den Toten auferstanden. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Nein, die Jünger haben vor lauter Angst und Bange sicher nicht an solche Spielchen gedacht. Ja, sich den einen oder anderen Lendenwirbel auszurenken, während sie den schweren Stein wegrollen sollten. Dann den Leichnam zu berühren, um sich kultisch unrein zu machen. Wer käme auf solch eine Idee? Den Leichnam schließlich abzuwickeln, die Tücher dann sauber zu falten und hinzulegen, als hätte man schließlich alle Zeit der Welt, als wolle man hier was antäuschen. Und dann schließlich musste man den Leichnam irgendwo verstecken, irgendwo an eine andere Stelle hinbringen. War nicht so, dass damals so viele Gräber offen waren oder ja, wie auch immer. Und dabei durfte man auch nicht gesehen werden. Und schließlich zum Schluss musste man sich eine Geschichte ausdenken, für die man bereit war zu sterben. Naja, ob die Jünger wirklich in der Lage waren, vor lauter Angst, in der sie in dem Moment steckten, ja, die sich selbst eingeschlossen hatten, zu solch einer Aktion, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Paulus erwähnt eine weitere Gruppe von Zeugen. Jetzt geht es um eine Massengruppe, mehr als 500 Brüder, denen Jesus auf einmal erschienen ist. Hier sind wiederum die Frauen und die Kinder nicht mitgerechnet. Ja, also das ist eine ganze Menge von Zeugen. Und die haben zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, auch noch gelebt. Die hätten dem also widersprechen können oder es bestätigen können. Dann Jakobus. Jakobus, der leibliche Bruder Jesu. Jakobus, der Gerechte. Ja, das ist sein Titel gewesen. Jakobus war ein ganz aufrichtiger Kerl, aber er glaubte nicht, dass Jesus der Messias sei. Das konnte er sich nicht vorstellen. Er kannte seinen Bruder. Das konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Jesus musste diesem Jakobus genauso begegnen, wie er den 12 Jüngern begegnet ist, oder den 11. Die hätten das nie geglaubt. Ja? Jakobus wird gläubig an Jesus. Jakobus wird später einer der wichtigsten Säulen, so wird er genannt, in der Jerusalemer Gemeinde. Jemand, der sein Leben gab, weil er Zeugnis von Jesus ablegte und auf eine grausame Art und Weise gestorben ist oder umgebracht wurde. Hätte er nie gemacht, wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass Jesus auferstanden ist, wenn er nicht gesehen hätte. Und der letzte, natürlich der Apostel Paulus. Ja, Paulus, jemand, der die verfolgte, die Jesus bezeugten, die ein Zeugnis von Jesu Auferstehung aussagten. Paulus hätte sich nie radikal geändert, wenn Jesus ihm nicht persönlich begegnet wäre. Niemals. auch er ein mächtiges Werkzeug, ein mächtiger Zeuge der Auferstehung Jesu. Er wird vom Verfolger zum Nachfolger des Auferstandenen. Menschen, die dem auferstandenen Herrn begegneten, wurden umgekrempelt. Aus Trauer wurde Freude, aus Angst wurde Mut, aus Unglauben wurde vollste Untergebenheit. Und aus Jähzorn, wie bei Paulus, wurde Sanftmut. Seitdem ist der Herr Jesus immer wieder Menschen begegnet, entweder durch sein Wort oder auch in Visionen. Und bis heute glauben Menschen diesem Zeugnis. Bis heute hat sich seine Kirche über die ganze Welt ausgebreitet. Das zweite Argument ist das logische Argument. Wir lesen ab Vers 13. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ja, ist klar. Wenn es das nicht gibt, kann Christus nicht auferweckt worden sein. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Und es kommt wie eine Wiederholung, damit es einrastet. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Der Apostel Paulus gibt uns hier zwei Dinge mit. Was wäre, wenn Tote nicht auferweckt werden könnten? Nun zunächst einmal diejenigen, die bezeugt haben, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, sie sind alle Lügner. Und ihre Botschaft ist sinnlos. Es ist dann einfach nicht rational, daran zu glauben. Es ist, als ob man an den Weihnachtsmann glaubt oder an irgendeinen Marvel-Action-Helden oder an einen Lieblingssportverein oder was auch immer, was einem so gefällt. Letztendlich wäre es einfach ein gutes Gefühl, eine Ablenkung von den Sorgen im Alltag. Aber in Bezug auf das Leben nach dem Tod wäre es nutzlos, es wäre hoffnungslos. Und zweitens, alles, was der Glaube an Jesus verspricht, hält dann nicht, wenn Jesus nicht auferweckt worden ist. Es gäbe dann keine Vergebung der Sünden, es gäbe kein reines Gewissen vor Gott. Alle, die auf Jesus gehofft und gestorben wären, wären genauso verloren wie die anderen. Es gäbe dann keine Erlösung von dem Tod, keine Auferstehung für alle, die an ihn glauben. Warum also musste Christus von den Toten auferstehen? Nun, ja, was wäre denn, wenn Christus nur gestorben wäre? So grausam wie sein Tod auch war, so was wäre von seinem Leben heute noch übrig? Er wäre uns, wenn wir überhaupt von ihm was wüssten, maximal ein gutes Vorbild gewesen, wie man moralisch ein gutes Leben führt. Jemand, der dazu aufruft, barmherzig gegenüber den Schwächern der Gesellschaft zu sein. Und das ist auch alles gut und richtig, ja. Und viele Menschen, die nicht an ihn glauben, verehren ihn genau deswegen, auch heute. Jesus war ein guter Mensch, natürlich, ja. Aber durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er viel mehr ist als das. Er hat dem Tod die Macht genommen. Paulus führt dann weiter aus, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird. Ostern ist nicht das Ende. Es kommt die Himmelfahrt, Jesus kehrt zurück zu seinem Vater im Himmel und die Himmelfahrt wird eines Tages umgekehrt werden. Es gibt eine zweite Himmelfahrt, nämlich das Gegenteil der Himmelfahrt, seine sichtbare Wiederkunft. Er wird sichtbar wiederkommen, er wird leibhaftig wiederkommen. Dann wird ihn jeder Mensch sehen können. Dann wird er diejenigen auferwecken von den Toten, die an ihn geglaubt haben. Und er wird denen, die zu diesem Zeitpunkt leben und an ihn geglaubt haben, auch einen unsterblichen Körper geben. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, oder zwei Bilder. Auf dem einen Bild sehen wir Apfelkerne. Und diese Apfelkerne, diese Kerne, wenn sie gepflanzt werden, dann stirbt der einzelne Kern. Aber es erwächst daraus etwas Neues. Eine Pflanze, die ganz anders aussieht. Wenn man diesen Kern allein betrachtet und das Resultat nicht kennen würde oder ihn nicht pflanzen würde, man würde nie diesen wunderschönen, diesen großen, großartigen, anders ausschauenden Baum sehen oder erahnen können. Und so ist es mit der Auferstehung von den Toten. Paulus sagt uns, was gesät wird, ist etwas, was sowieso sterblich ist. Etwas, was nicht so viel Ehre hat. Unser irdischer Leib, unser irdisches Leben, das irgendwann einmal zu Ende ist. Für den einen früher, für den anderen später. Was auferweckt wird, ist etwas völlig anderes. So wie es in diesem Bild etwas dargestellt wird, so wird es auch mit der Auferstehung von den Toten sein. Es wird etwas völlig anders, etwas unvorstellbar Größeres und Herrlicheres sein. Die Frage, die am Ende für uns bleibt, ist, glauben wir das? Haben wir diesen Jesus? Haben wir ihn für uns persönlich angenommen? Ist er derjenige, dem wir unser Leben ausliefern? Wenn ja, dann dürfen wir uns auf eine fantastische Zukunft in seiner Gegenwart freuen. Und wenn du dir nicht sicher bist, die Frage nach der Auferstehung ist die entscheidende Frage für dein Schicksal nach dem Sterben. Wirst du darüber nachdenken? Nehmt das mit. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, das ist unser Zeugnis, das in unseren Herzen brennt. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.